Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit, so haben wir gesungen. Und manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, in der letzten Zeit erst recht, dann mag ich das gar nicht mehr singen. Warum greift Gott nicht ein, macht diesem ganzen Elend, den Kriegen, dem Leid ein Ende? So fragen sich einige. Und eine Antwort darauf zu finden, ist schwer. Wird mir heute wahrscheinlich auch nicht so richtig gelingen. Aber der Predigttext könnte uns möglicherweise eine Hilfe sein, eine Richtung wenigstens weisen. Er steht im Matthäusevangelium und das vielleicht vorher schon mal gesagt, das Matthäusevangelium wendet sich ja zuallererst an jüdisch gläubige Menschen oder an Christen, die Juden waren und den ganzen Hintergrund kennen. Und sich natürlich die Frage stellen, kann Jesus der Messias gewesen sein? Hätte er nicht ganz anders auftreten müssen, sich durchsetzen müssen, eher eben machtvoller, erkennbarer, Leid und Schmerz beenden und die Macht ergreifen? Matthäus erzählt, wie Jesus ganz am Anfang seines Wirkens sich wohl die Frage hat stellen müssen, jetzt mich berufen als Sohn Gottes, als Messias, was macht man da eigentlich so? Es war sicherlich die sehr ernsthafte Frage, was ist mein Weg? Die Erwartungen an den Messias waren hoch. Maria hat das in ihrer Freude über ihr besonderes, noch nicht geborenes Kind so gedächtet. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Was ist mein Weg? 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste. Das erinnert an die 40 Jahre Wüstenwanderung, in der das Volk Gottes klären musste, wer sind wir eigentlich und was ist unser Auftrag und wie sollen wir leben in dem gelobten Land? 40 Tage Vorbereitung und Prüfung. Ich lese uns den Predigttext. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring runter, denn in der heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus aber antwortete, es steht auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Matthäus erzählt ganz selbstverständlich, dass es der Teufel war, der Jesus diese drei Vorschläge unterbreitet. Das ist im Nachhinein oft besser zu erkennen als in der Situation selbst. Ich behaupte, das ist sogar die Schwierigkeit so eines Klärungsprozesses. Was ist gut und kommt von Gott? Was klingt zwar gut und könnte vielleicht auch gut sein, ist aber, wenn man es zu Ende denkt, eben nicht von Gott und auch nicht wirklich gut. Das ist das Dilemma, das typisch ist für unser Leben, herauszufinden, was gut und was nicht so gut ist. Die Menschen haben es so gewollt, so erzählt uns die Paradiesgeschichte. Das ging da ja nicht nur um lecker Essen von dem Baum, der da in der Mitte steht, sondern um diese Faszination zu erkennen, was gut und was böse ist. Das war der Vorschlag der Schlange. Das könnt ihr dann. Und wir können es nicht. Das ist dämlich, dass auch Dinge, die wirklich gut gemeint sind, am Ende sich nicht nur als gut erweisen. Sehen wir uns die drei Versuchungen nochmal genauer an. Brot. Jesus hat Hunger. Verständlich. Und er könnte aus diesen Steinen Brot machen. Dann wäre sein Hunger gestillt. Und wie sehr verlockend das ist, haben wir auch in dem Video gesehen. Wenn du etwas zu essen vor dir hast und es nicht nehmen sollst. Warum eigentlich nicht? Ich habe noch nie gehungert. Ich habe schon mal Hunger gehabt, ja. Aber das ist was anderes als diese existenzielle Bedrohung des Hungers. Ich könnte es verstehen, wenn Jesus hier an dieser Stelle sagt, Schluss mit diesem nervigen Hungern. Er könnte damit ein Zeichen setzen, nicht nur für sich selbst, ich bin der Sohn Gottes, ich kann das und ich will das und warum sollte ich denn auf etwas verzichten, sondern er könnte auch ein Zeichen setzen für diese Welt. Wer das Problem des Hungers löst, der wird zum König gemacht. Der ist wichtig in dieser Welt. Und es ist ein Skandal, dass immer noch Menschen hungern müssen. Wir haben genug für alle. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu doch auch mal so, als wenn du das wärst. Setz dich doch mal durch. Sei doch mal stark. Und wenn du alle satt machst, dann werden sie erkennen, dass du der Messias bist. Alle werden dir zujubeln. Warum lässt Jesus sich nicht ein auf diesen Vorschlag? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. So sagt Jesus. Damit sagt er nicht, Brot ist irgendwie unwichtig. Er selbst hat später den Hunger von 5000 gestillt. Brotvermehrung ist nicht falsch. Daraus eine Regel abzuleiten, wäre Unsinn. Aber in der Wüstensituation hier zum Beginn seines Dienstes würde er diesen Klärungsprozess abbrechen. Er könnte was essen und nach Hause gehen und wüsste immer noch nicht, was sein Auftrag ist. Manchmal müssen wir Durststrecken aushalten auf der Suche nach der Wahrheit, nach dem, was wir sind, was wir sein sollen. Und richtig ist auch, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In unserem Land muss man eigentlich nicht hungern. Und doch ist die Unzufriedenheit mit so vielen Sachen so groß, dass die Leute nicht nur mit Treckern auf die Straße gehen und rebellieren und alles Mögliche machen und denen da oben, die da verantwortlich für alles sind, auch für das schlechte Wetter, den Tod wünschen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das wissen wir. Zufriedenheit und Glück und ein Leben, das Sinn erfüllt ist, das kann man nicht nur durch Brot und Essen und gutes Leben stillen. Wer Brot hat und heute nicht hungrig ist, muss leider damit rechnen, dass er morgen noch schon wieder Hunger hat und wieder neues Brot braucht. Es ist so vergänglich. Das sollten wir auch immer wieder uns in Erinnerung rufen, wenn wir uns mit unseren Bitten an Gott wenden. Gib mir dies, gib mir das. Natürlich bete ich auch darum, gesund zu sein oder ausreichend in meinem Leben das zu haben, was wir Glück nennen können. Aber es ist so vergänglich. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden. Und Gott ist nicht dazu da, unsere Bedürfnisse zu stillen, auch wenn das nervig ist. Es gilt, Durststrecken auszuhalten. Es gilt auch, das auszuhalten, dass Gott unsere Wünsche nicht erfüllt. Ich glaube, das können wir von dieser Brotgeschichte lernen. Die zweite: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring von ganz oben am Tempel runter. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war. Die Klagemauer, die man da sehen kann, ist gewaltig hoch, aber das ist nur ein Teil. Es ist sehr, sehr viel höher gewesen, was da das Tempelgebäude zu bieten hatte. Die Engel werden dich auf Händen tragen und du wirst bewahrt sein. Jetzt kommt der Teufel auch noch mit einer Bibelstelle. Als Gottes Sohn Leid und Schmerz vermeiden, das ist naheliegend. Gott wird doch seinen eigenen Sohn bewahren, wenn ich den, wen dann? Später kam der Vorschlag, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz runter. Mach doch, kannst doch. Und das ist auch eine biblische Verheißung, dass Gott uns bewahrt. Die Engel werden dich auf Händen tragen. So steht es im Psalm 91. Gott wird mich beschützen, egal was kommt. Ich glaube daran. Ich will es jedenfalls. Ich hoffe es. Und Jesus sagt, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Was heißt das? Gott auf die Probe stellen, ihn herausfordern? Einige gehen nicht zum Arzt, weil sie Gott vertrauen. Einige haben gegen die Vorsichtsmaßnahmen in der Pandemie gewettert und das als Gotteslästerung verstanden. Seine Engel werden mich beschützen, das ist die Verheißung. Ja, stimmt. Aber kann ich diese Verheißung wie einen Blankoscheck einfach einfordern? Warum sollte ich mich im Auto anschnallen? Warum sollte ich zur Versorgung gehen, zur Vorsorge gehen, zum Arzt oder ins Krankenhaus, wenn es mir schlecht geht? Gott auf die Probe stellen. Jesus sagt, das ist keine gute Idee. Deutlich wird auch, das Wissen um Bibelstellen, das hilft nicht immer weiter. Matthäus behauptet sogar, auch der Teufel kennt sich in der Bibel aus. Ich höre immer mal wieder, dass Christenmenschen sich als bibeltreu verstehen. Ich habe mich auch lange so verstanden. Ich verstehe das sehr gut, denn Jesus hat ja selbst gesagt, wir leben davon, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Deswegen sollen wir das Wort Gottes auch ernst nehmen. Ja, das stimmt. Das ist grundlegend. Ich war in meinem Leben oft davon überzeugt, dass ich das auch anwende, dass ich die Bibel richtig verstanden habe. Allein vom Berufswegen muss man ja schon so denken an meiner Stelle. Allerdings gab es da immer auch Verunsicherungen. Was steht denn da wirklich? Und ist wirklich das gemeint, was ich immer schon angenommen habe, dass das gemeint sein könnte? Ich bin mir selbst auf die Schliche gekommen. Ich wähle aus, auf welches Wort ich hören will. Und ich vermute, das geht anderen auch so. Oft speist sich unsere Meinung aus anderen Quellen, Erziehung, Prägung, persönliche Erfahrung, was auch immer. Und Bibelstellen sind dann so eine Art Beleg für das, was wir immer schon dachten und wussten. Gerade für Menschen, die bibeltreu sein wollen, ist es manchmal schwer, wirklich hinzuschauen. Was steht denn da? Und was steht noch in der Bibel? Und was entspricht heute dem Willen Jesu? Mit Bibelstellen lässt sich viel belegen. Von der Todesstrafe bis zur Sklavenhaltung. Gott segnet die Vielehe, wie zum Beispiel bei den Erzvätern Abraham und noch mehr bei Jakob, dem Betrüger. Er segnet König David, der nicht nur eine Frau hatte, sondern gleich mehrere und sogar des Ehebruchs und Mordes überführt wurde. Gott segnet alles Mögliche, meine Güte. Aber es ist nicht alles vorbildhaft. was uns die Bibel erzählt. Und auch nicht jede Bibelstelle ist ein gültiges Gesetz für alle Zeit. Die vielen Speisegebote sind ein gutes Beispiel. Eins liebe ich besonders. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Bächen, dürft ihr essen. Alles aber, was nicht Flossen und Schuppen hat im Meer und in den Bächen, von allem, was sich regt im Wasser und von allem, was lebt im Wasser, soll euch ein Greuel sein. Ja, ich sehe das auch so. Krabben, Austern, Tintenfische sind mir ein Greuel. Merkt euch das, wenn ihr das nächste Mal Paella esst. Aber ganz ernsthaft, es gibt Bibelstellen, die haben uns lange geprägt. Das Weibschweige in der Gemeinde diente Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte lang als Beleg dafür, dass die Diskriminierung von Frauen nicht nur erlaubt, sondern geradezu biblisch gefordert sei. Dabei wurden alle anderen Hinweise, zum Beispiel wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, wie Paulus von Apostelin Junia schreibt oder von Priscilla, der Frau von Aquila, oder von der ersten Gemeindeleiterin Lydia in Philippi und so weiter und so fort, wurde alles außer Acht gelassen. Ein Bibelvers reicht ja, um sich zu orientieren. Oder ein sehr trauriges Beispiel, Sprüche 13, Vers 34. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Prügelstrafe als Zeichen der Bibeltreue. Ganze Generationen sind so erzogen worden. Und hat es ihnen geschadet? Ja. Aber es hat lange gedauert, bis wir das gemerkt haben. Und es war merkwürdigerweise, waren es nicht die Pastoren und die Kirche und wer auch immer aus dem christlichen Bereich, der geholfen hat, zu begreifen, was für eine Brutalität hier geübt wird. Wir können, und das lerne ich aus der Versuchungsgeschichte, mit Bibelstellen viel Unheil anrichten. Und es ist dann eben nicht bibeltreu, sondern lieblos, menschenverachtend und damit auch gottverachtend, wenn man mit Bibelstellen etwas versucht zu belegen, was eigentlich eine ganz andere Quelle hat. Es geht nicht anders. Wir müssen sortieren und feststellen, diese Stelle gilt immer noch. Und diese Stelle ist zwar interessant, gehört aber in eine völlig andere Zeit und kann uns heute nicht leiten. Und nicht jede Bibelstelle ist Gesetz. Viele sind auch Zeichen dafür, wie Gott zu einer bestimmten Zeit, zu bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation gesprochen hat. Und wenn wir genau wissen, was richtig und was falsch ist, dann sind wir auf dem Weg, den damals die Schlange vorgeschlagen hat, dann sind wir auf einem Irrweg. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Der Teufel kommt Jesus also mit einem Zitat aus Psalm 91. Sicher ein Teil Gottes, sicher eine Verheißung, auf die wir uns verlassen können, aber nicht, indem wir Gott auf die Probe stellen. Du wirst nicht verschont werden. Die Engel werden dich nicht auf Händen tragen. Das wird Jesus klar. Du wirst leiden müssen, Schmerzen haben. Dritter und letzter Teil, jetzt kommt es zum Showdown. Jesus wird die Fülle der Macht angeboten. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Jesus, willst du wirklich die Welt ändern? Dann brauchst du Macht. Warum setzt Gott sich nicht einfach mal durch und macht dem ganzen grausamen Tun der Menschen ein Ende und lässt die himmlischen Heerscharen so richtig durchgreifen? Das Nicht-Eingreifen Gottes, die Machtlosigkeit Gottes, auch heute, ist zum Verzweifeln. Aber so wird uns hier erzählt, Jesus durchblickt in diesem Klärungsprozess in der Wüste, welchen Preis die Machtergreifung für ihn hätte. Macht verändert Menschen. Das ist nicht nur in der Politik oder in der Wirtschaft so. Tatsächlich stellen wir gerade auch in der Geschichte der Kirche fest, immer wenn sie die Macht hatte, sind Sachen passiert, die eher teuflisch waren. Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Ketzerverfolgung. Wir könnten viel aufzählen. Macht macht versuchbar. Macht macht Fehler, die man macht, extrem folgenschwer. Jesus jedenfalls entscheidet sich in diesem Moment für die Machtlosigkeit. Und er erfährt dadurch eine geistliche Ermächtigung. Weg mit dir, Satan, denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Übrigens, als später Jesus seinen Jüngern erzählte, ich werde leiden müssen, es wird nicht gut mit mir enden. Da sagte Petrus zu ihm, bloß das nicht. Und Jesus, das verwundert einen ja, sagt zu Petrus, seinem Freund, geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Passion bedeutet, Jesus entscheidet sich für den Weg des Leidens und des Sterbens. Und die Macht Gottes, die wird erst in der Auferweckung Jesu deutlich, erst nach all dem. Und das ist unser Problem auch heute. Erst nach all dem wird sich die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und es ist schwer, das auszuhalten. Und wir halten es auch schon so lange aus und warten. Der Glaube an die Wiederkunft, an die Aufrichtung des Reiches Gottes müsste eigentlich in unseren Tagen wieder Hochkonjunktur haben, denn das ist das Einzige, was wirklich dazu helfen kann, die schreckliche Zeit auszuhalten. Aber es darf niemals Vertröstung sein. Auch daraus machen wir kein Gesetz. Es ist nicht ein Gesetz Gottes, dass niemand Macht haben darf. Es ist nicht ein Gesetz Gottes, dass niemand bewahrt wird. Es ist nicht ein Gesetz Gottes, dass man Brot für unwichtig hält. Machen wir auch aus dieser Erzählung von der Versuchung Jesu kein Prinzip, kein Gesetz, sondern es geht um den Klärungsprozess Jesu und um die Antwort für uns, warum er uns manchmal so machtlos erscheint. Er hat sich für diesen Weg entschieden, weil es der Weg Gottes ist. Das ist der Beginn der Passionszeit und wir können in den nächsten Wochen weiter darüber nachdenken. Amen.